ARD. Die Menschen in der EU kaufen so viel Kleidung wie noch nie. Wir sagen euch, warum das ein Problem ist.
Mitglieder der US-Regierung tauschen Angriffspläne per Chat aus, wie das Weiße Haus die Sicherheitspanne herunterspielt.
Und wie Roboter helfen können, Schulen und Sporthallen sauberer zu bekommen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Mittwoch, der 26. März. Annika Witzel und Sebastian Trepper sind für euch heute wieder am Start.
Wir sagen guten Morgen in die ARD-Audiothek und überall dahin, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Wir shoppen alle ziemlich viel. Das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern es gibt jetzt auch frische Zahlen von der EU-Umweltagentur, die das belegen. 19 Kilogramm Kleidung hat jeder EU-Bürger im Schnitt im Jahr 2022 gekauft.
19 Kilo. Mhm. Das ist ungefähr so viel, wie in einen großen Koffer reinpasst oder wie drei große Ladungen für die Waschmaschine. Mhm. 2019 waren es nur 17 Kilo pro Kopf.
Ich fand die Aufdröselung auch noch ganz spannend von diesen 19 Kilo. 8 Kilo Klamotten, 4 Kilo Schuhe und 7 Kilo Haushaltstextilien, also Handtücher und so. 7 Kilo, also fast so viel für Haushalt wie für einen Kleiderschrank. Ich
ja,
mach
gut,
das
aber,
nicht.
Ja, aber wenn du jetzt einmal Bettwäsche kaufst, die ist schon ziemlich schwer, kaufst noch ein paar Handtücher, Trockentücher dazu. Keine Ahnung, irgendjemand kauft einen Teppich oder was.
Stimmt.
Im Schnitt ist das dann doch einfach schwer, deswegen 7 Kilo, ja, passt schon.
Stimmt, doch hast recht, ist ziemlich realistisch. Und das Problem mit dem vielen Shoppen ist, dass das eine hohe Belastung für die Umwelt und das Klima bedeutet, wenn wir so viel konsumieren. Also um die Sachen herzustellen, alleine braucht es zum Beispiel viel Wasser und es werden Emissionen frei.
Und häufig sind die Klamotten, die wir kaufen, eben auch nicht alle hochwertig und können recycelt werden, sondern Fast Fashion aus billigen Materialien. Das boomt gerade ziemlich.
Und die Sachen landen dann zum Beispiel im Shop von Marken wie Shein. Gerade viele junge Frauen bewerben die Sachen aus dem Shop dann offensiv auf Social Media. Auch Vivien Novak, Studentin aus Bonn. Sie sagt, sie sei ja nur eine von vielen, die Fast Fashion kauft.
Was würde es tatsächlich daran ändern, wenn ich aufhören würde, da für 2-3 Euro mir ein T-Shirt zu bestellen? Weil es so viele andere Millionen Leute und Jugendliche in meiner Generation auch machen.
Andererseits gibt es aber auch bei Vivien Momente, in denen sie denkt, muss das eigentlich sein?
Manchmal zweifle ich tatsächlich daran, wenn ich meine Bestellung angucke, ob ich es wirklich nötig gehabt habe, mir das jetzt zu holen. Vor allem so viel.
Das Problem mit den Billigsachen ist halt, die werden im Zweifel zusammengeschneidert von Arbeiterinnen in Bangladesch, die super wenig Geld dafür kriegen. Und die Sachen halten auch nicht so lange meistens und landen dann schnell im Müll, inklusive der Chemikalien und Mikroplastik, die da drin sind.
Eine Alternative könnten Flohmärkte sein oder Second-Hand-Klamotten, haben wir im Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen. Gibt ja auch Apps dafür. Oder man kauft bewusst Kleidung, die umweltfreundlich und mit fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Das geht zum Beispiel im Eine-Welt-Laden in Halle an der Saale bei Annika Wagner. Die findet es wichtig, so eine Alternative anzubieten.
Weil wir Kleidung immer mehr wie ein Wegwerfprodukt behandeln. Also die Qualität ist in der Regel nicht gut. Wir können es ein paar Mal anziehen, dann geht es kaputt. Und es ist nicht mehr reparierbar, weil es so schlechte Qualität ist. Und dann schmeißen wir es weg.
Klar, das ist dann natürlich direkt eine Ecke teurer als bei Shein. Annika Wagner hat aber gerade noch ein gutes Stichwort gesagt. Wegschmeißen. Dazu gibt es nämlich eine neue EU-Richtlinie seit Anfang des Jahres.
Textilien dürfen nämlich nicht mehr in den Restmüll. Die müssen anders entsorgt werden, also in Altkleidercontainern zum Beispiel, damit sie besser recycelt werden können. Es sei denn, die Sachen sind richtig mies verdreckt, dann dürfen sie auch in den Restmüll.
Vielleicht denkt ihr aber ja auch jetzt schon sehr viel drüber nach, wo ihr eure Kleidung kauft und wie häufig ihr was Neues braucht und wie ihr die Sachen entsorgt und so. Für diese Menschen hier aus Münster ist das auf jeden Fall ein Thema.
Also ich shoppe halt nur in so Second-Hand-Läden, aber nur, weil es lokal viele gibt. Und die sind genauso teuer wie Fast-Fashion-Läden.
Ja, also ich kaufe größtenteils echt online. Also das ist bei mir eher so ein Ding, wenn ich mal mit Freunden rausgehe, dass man so mal so ein bisschen shoppt und dann achte ich auch natürlich schon auf den Preis. Also wenn man mehrere Sachen für günstigere Preise kriegen kann, ist das natürlich schön. Boah, pro Jahr, ich würde mal sagen, so bestimmt 3 Hosen und so 4 Pullover, Sweater, sowas.
Boah, also grundsätzlich bin ich sehr genügsam und gucke erstmal, was ich noch so da habe, was ich benötige.
Viele Sachen nicht, aber wenn dann ein schönes Teil dabei ist, klar.
Ja, man wählt schon mehr aus mittlerweile.
Genau.
Der Kleiderschrank ist auf jeden Fall brechend voll und der hängt schon durch.
Uns interessiert eure Meinung zu dem Thema. Wie und wo kauft ihr eure Sachen und wie geht ihr damit um? Schreibt uns eine Nachricht. Wie ihr uns erreicht, steht wie immer in der Folgenbeschreibung.
Ich habe bei mir übrigens die Regel, wenn ich mir was Neues kaufe, muss irgendwas anderes aus dem Schrank weg.
Oh, lobenswert.
Funktioniert gut. In den USA gibt es Ärger, weil Minister und andere Regierungsmitglieder offenbar einen Messenger benutzt haben, um sich über militärische Angriffe auszutauschen. Das haben wir euch gestern schon in den Kurznachrichten erzählt. Blöderweise hat nämlich einer der Teilnehmer von dem Chat einen Journalisten mit dazu geholt, wahrscheinlich unabsichtlich. Der hat sich das eine Weile angeguckt und hat erst gedacht, das muss ein Fake sein.
Irgendwann kamen dann aber Infos zu Militärschlägen in der Gruppe und kurz danach gab es genau diese Angriffe der Amerikaner dann wirklich und dann hat der Journalist die Infos aus dem Chat veröffentlicht.
Wir drüsseln euch hier die ganze Geschichte nochmal auf. Das ist nämlich wirklich extrem skurril, wie das abgelaufen ist und eine ganz schöne Sicherheitspanne für die US-Regierung noch dazu.
Der Journalist ist schon jemand, der sehr gut vernetzt ist. Der heißt Jeffrey Goldberg und ist Chefredakteur vom Magazin The Atlantic. Also, dass der auch von hochrangigen Regierungsmitgliedern zu einem Chat eingeladen wird, ist jetzt nicht total ungewöhnlich, aber halt eher, um Termine zu planen und sich zu verabreden.
Genau, er hat eine Anfrage beim Messenger Signal bekommen vom nationalen Sicherheitsberater Mike Walls. Und kurz danach hat der ihn dann auch noch in eine Gruppe eingeladen, wo es laut dem Titel um die Houthis im Jemen ging.
Und die Gruppe war dann schon echt bemerkenswert. Da waren unter anderem der Vizepräsident J.D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio drin. Und der Journalist Goldberg hat erstmal gedacht, okay, das ist ein Fake, hier verarschen mich Leute. Das sind nicht wirklich die Menschen, die da draufstehen.
Aber Mitte März standen dann sehr, sehr genaue Infos zu einem militärischen Angriff auf die Houthi-Rebellen im Jemen in dieser Gruppe. Jemen liegt ganz im Süden der arabischen Halbinsel, also Asien, aber sehr nah an Afrika dran. Und die Houthi-Rebellen sind international wichtig, weil sie einerseits die Hamas im Krieg mit Israel mit Raketenangriffen unterstützt haben und weil sie Schiffe angreifen und damit auch den internationalen Handel.
Ja, für den Journalisten Goldberg wurde es dann spannend, weil ein paar Stunden nach den Infos in der Gruppe das amerikanische Militär wirklich die Houthis angegriffen hat und auch wirklich so, wie es in der Gruppe angekündigt worden war. Angriffsziele, Waffen und die Reihenfolge der Angriffe.
Deswegen hat Goldberg seine Informationen dann doch veröffentlicht, allerdings ohne alles, was Geheimdienstler enttarnen könnte oder sonst wie Leute in Gefahr bringen könnte, obwohl solche Informationen in dem Chat auch auf jeden Fall drin waren.
In den USA ist deswegen jetzt die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass hochrangige Regierungsmitglieder normale öffentliche Messenger benutzen? Vor allen Dingen, wenn es um so sensible Daten wie einen Militärangriff geht. Der Journalist Jeffrey Goldberg hat geschrieben, ich denke, ich habe eine massive Lücke im nationalen Sicherheitssystem der Vereinigten Staaten entdeckt.
Ich würde ihm zustimmen.
Ich auch.
Ich glaube, das hat er. Der Messenger-Dienst Signal hat da eigentlich noch einen recht guten Ruf. Die Verschlüsselung ist ziemlich gut. Die kann man wohl auch mit wirklich viel Rechenpower nicht knacken. Und anders als bei WhatsApp werden alle Daten nur auf den Geräten gespeichert. Der Betreiber kommt also auch nicht an die Informationen, sondern wirklich nur die Benutzer selber. Aber es bleibt halt ein öffentliches Programm. Bei Ministern und Geheimdienstleuten würde man ja denken, ja, die benutzen nur ganz, ganz sichere Kommunikationsmöglichkeiten, die die Regierung selber kontrolliert, eben vor allen Dingen bei so sensiblen Informationen.
Ja, und dann ist es auch noch spannend, wie sich Minister da geäußert haben. Der Sicherheitsberater, der den Start von Angriffen nur mit Emojis kommentiert, Faust, US-Fahne und Feuer. Boah, das wirkt schon sehr lapidar, wenn da Menschen angegriffen und auch getötet werden.
Ja, und dann haben sie sich auch noch ziemlich despektierlich über Europa geäußert. Ich hasse es, dass wir Europa schon wieder aus der Klemme helfen, hat der US-Vizepräsident gesagt. Und der Verteidigungsminister hat Europa als erbärmlich bezeichnet in dem Chat. Das kommt diplomatisch jetzt auch nicht so gut an.
Ja, die US-Regierung gibt die Sicherheitspanne auch zu. Der nationale Sicherheitsberater Mike Walls hat auch die Verantwortung dafür übernommen. Er sagt, er habe gedacht, dass die Nummer von Goldberg von jemand anderem ist.
Die Regierung tut insgesamt aber relativ entspannt. US-Präsident Trump sagt, das ist ein Ausrutscher, das ist nicht so schlimm. Signal, das würden ja viele Leute benutzen und in der Gruppe seien auch gar keine geheimen Informationen ausgetauscht worden.
Die Opposition, die Demokraten, die sehen das natürlich anders. Die sagen jetzt natürlich, das geht gar nicht und sie fordern auch personelle Konsequenzen.
Unsere Kurznachrichten.
Bundespräsident Steinmeier hat Kanzler Scholz und seinen Ministern die Entlassungsurkunden überreicht. Sie sind jetzt nur noch kommissarisch im Amt, bis eine neue Bundesregierung gebildet ist.
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute Vormittag über den Solidaritätszuschlag. 6 FDP-Politiker haben gegen den Soli geklagt. Sie halten ihn für verfassungswidrig. Seit 2021 zahlen nur noch die Menschen den Solidaritätszuschlag, die sehr gut verdienen. Wenn der Soli wegfällt, würde viel Geld im Bundeshaushalt fehlen. Es geht um einen zweistelligen Milliardenbetrag jedes Jahr.
In der EU soll es schärfere Regeln für den Entzug des Führerscheins geben. Wer grob gegen Verkehrsregeln im EU-Ausland verstößt und ein Fahrverbot bekommt, der soll dann künftig in der gesamten Europäischen Union nicht mehr fahren können. Bislang gilt das nur in dem Land, in dem man gegen die Regeln verstoßen hat. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf die Änderung geeinigt.
Viele Menschen, die in Turnhallen Sport machen, die kennen das. Die Hallenböden sind oft ziemlich staubig. Ja, vielleicht kommt das jetzt auch vielen von ihren Kindern bekannt vor, entweder aus dem Schulsport oder dem Vereinssport. Viele Hallen sind einfach nicht besonders sauber, wenn sie nicht gerade den große Sommerferien-Grundreinigungsglanz haben.
Ja, der ungefähr von 12 bis Mittag anhält. Im Kreis Kassel in Hessen gibt es jetzt aber einen Versuch, das besser in den Griff zu kriegen. Und zwar mit einem Helferchen, das viele Leute, vielleicht auch ihr, auch zu Hause benutzen, einem Saugroboter. Wobei der Roboter in Kassel jetzt nicht nur so eine größere Frisbee ist, sondern deutlich größer.
Ja, der sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand R2-D2 aus Star Wars den runden Kopf abgeschnitten und eine schwarz-blaue Plastikhülle drum gemacht.
Stimmt. Und der Roboter hat auch schon noch ein bisschen mehr drauf als die normalen Saugroboter zu Hause. Der saugt und wischt und schafft in einer Stunde eine ganze Turnhalle. Sogar dann, wenn da vorher Handball drin gespielt wurde und dieses eklige, klebrige Harz vom Ball noch auf dem Boden pappt. Ey, wenn man das mit der Hand wegmachen muss, das ist echt eine ziemliche Plackerei.
Ehrlich gesagt, ich habe bei dem Thema sofort gedacht, total logisch. Also erstens spiele ich Volleyball und liebe Hechtbagger. Also ich rutsche dann immer fröhlich auf dem Boden rum und bin schön siffig hinterher. Also den Bedarf gibt es auf jeden Fall, nicht nur bei uns in der Halle, sondern auch bei Auswärtsspielen mal mehr, mal weniger.
Ja, ich spiele Badminton, ich kenne das auch, weil man rutscht auch immer so schön weg, wenn der Boden so staubig ist. Ja. Und wir haben dann irgendwann immer so Aufnehmer nebens Feld gelegt und man musste dann so alle drei Schläge mal, Moment, ich muss kurz, damit man sich auf die Nase legt, furchtbar.
Ja. Ja, und auf der anderen Seite sind Turnhallen ideal für so einen Roboter. Außen sind zwar ein paar Bänke und Tore und so, aber ansonsten ist das ja eine riesige Fläche, wo er nirgendwo groß Slalom drumherum fahren muss. Das muss ja gut funktionieren, wenn man das automatisiert macht.
Man muss allerdings sagen, der Hallen-R2-D2, der kostet schon eine Ecke mehr als so ein normaler Saugroboter. 37.000 Euro.
Okay.
Aber der Kreis Kassel sagt, das lohnt sich trotzdem, weil die Reinigungskräfte durch diesen Roboter so viel Zeit sparen, dass sie sich dann intensiver um andere Bereiche kümmern können, die Toiletten zum Beispiel.
Die Klos in Schulen und Turnhallen sind ja auch so ein Dauerthema in vielen Städten. Da sind auf jeden Fall alle froh, wenn die sauberer werden. Der Kreis Kassel sagt auch ganz deutlich dazu, wir wollen keine Reinigungskräfte rausschmeißen. Wir wollen mit den Robotern dafür sorgen, dass die ihren Job besser machen können. Langfristig sind die Roboter aber natürlich eine Option, Hallen, Schulen und so überhaupt noch sauber zu bekommen, wenn man nicht genug Leute für die Reinigungsjobs bekommt.
Der Kreis Kassel will auch in Schulfluren und Aulas und so Roboter testen. Der Roboter für diese Räume ist auch gar nicht so teuer. Der kostet nur knapp 15.000 Euro. Das ist immerhin weniger als die Hälfte von diesem großen Turnhallending.
Okay. Mhm.
Und nicht nur in Kassel gibt es diese Roboter. Es gibt zum Beispiel auch im Kreis Bergstraße ein Projekt. Das ist auch in Hessen. Und wenn das am Ende dafür sorgen würde, dass die Reinigungskräfte echt mehr Zeit haben, um die Schulklos sauber zu halten, dann wären bestimmt viele, viele Kinder und Eltern sehr, sehr happy.
Wir haben bei der Recherche aber noch was sehr Schönes, Passendes zu dem Thema gefunden. Die schönsten Namen für Reinigungsroboter. Annika, jeder die drei Lieblingsvorschläge?
Alles klar.
Hau rein.
Platz 1 ist Mampfred.
Okay.
Dann Ariel die Kehrjungfrau.
Oh, fantastisch.
Und dann konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Elon Dust und einfach Ehrenmann. Ehrenmann finde ich, also nee, Ehrenmann ist mein Platz 1, komm.
Oh, Ehrenmann. Okay, na gut. Ich habe auf der Eins bei mir ist Helene Wischer. Das ist sehr,
ja, okay.
Das finde ich sehr klar und unheimlich schön. Dann habe ich noch Roberto Blitzeblanco.
Ja, du bist mehr in der Schlagerecke unterwegs.
Ja, fantastisch. Nicht meine Mucke, aber die Namen sind toll. Und dann habe ich noch Tyrannosaurus Rex.
Ach, den finde ich süß.
Ja.
Singt der Helene Wischer dann auch staubkornlos durchs Wohnzimmer?
Bevor wir euch in die zweite Wochenhälfte schicken, wollen wir euch noch einen Podcast-Tipp mitgeben. Wenn ihr Kinder habt oder vielleicht bald Eltern werdet, könnte euch der Podcast Bromance Daddies gefallen.
Die Bromance Daddies, das sind Nick und Leon, beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Papa geworden sind. Und die quatschen in ihrem Podcast jede Woche drüber, was sie so beschäftigt am Elternsein. Ganz ehrlich, ganz schonungslos, aber vor allem auch mit viel Humor.
Ja, ohne schafft man das auch nicht als Eltern.
Das ist richtig.
Hört mal rein, wenn ihr gerade den Windeleimer auswischt oder vielleicht das Kinderzimmer einrichtet. Den Link zum Podcast der Bromance Daddies findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir beide sind nämlich raus. Morgen sitzen hier für euch Julia Barth und Uli Spinnrad. Tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.